SRF 3 Input Podcast.
Wenn die Hollywood-Schönheit Angelina Jolie ihre beiden Brüste amputiert aus Angst vor dem Krebs oder wenn barbusige junge Frauen von Femmen für Gleichstellung demonstrieren, macht Schlagzeilen, lässt es kaum jemand kalt, kommt Gesellschaft auch noch im Jahr 2013 ins Diskutieren. Input widmet sich darum heute voll und ganz der Brust, begleitet von einer Frau, die ein Buch über die Brust geschrieben hat.
Ich glaube, dass sich jede Frau darüber im Klaren sein soll, dass ein Mann, den sie nur mit ihren Brüsten anlockt, wahrscheinlich gar kein Mann ist, sondern ein zu groß geratenes Baby.
Die weibliche Brust als Lust, Streit und Futterquelle. Am Mikrofon Martina Arpagaus.
Input.
Ich bin ein Mann, ich bin als Baby auf die Welt gekommen. Ich durfte an der Brust zugen und ich glaube, Mann und Frau haben beide eine Idee, was eine Brust soll sein. Es ist nicht nur die Frau, die das spürt. Und es ist für mich etwas, das einfach zum Mensch gehört. Männer haben ja auch eine Brust. Und irgendwo ist es gleich so, dass eine schön geformte Brust Weiblichkeit bedeutet. Aber die Weiblichkeit ist etwas, das man teilt.
Sagt Cedric Schorsch, ein plastischer Chirurg, der Frauen neue Formen und Grössen von Brüsten verpasst. Mehr zu seiner Arbeit zwischen Realität und Ideal gibt es noch in dieser Stunde. Er ist übrigens der einzige Mann, der in dem Input zu Wort kommt. Die Reiseleitung in dieser Sendung übernimmt eine Frau. Die Berliner Buchautorin Paula Lambert, Jahrgang 1974. Sie hat ein 300 Seiten dickes Sachbuch über Brüste geschrieben. Und das Buch fängt persönlich an. In der Kindheit von Paula Lambert. Als Mädchen hat sie kurze Haare gehabt, hat am liebsten mit Buben gespielt, hat zur Bubenbande gehört, als vollwertiges Mitglied ist im Versteck ein- und ausgegangen.
Und dann war plötzlich alles anders. Als ich eines Tages in der Pause ins Bandenversteck schlüpfen wollte, stellte sich mir Björn in den Weg. Nee, sagte der, du nicht. Mädchen haben hier keinen Zutritt. Ich verstand nicht. Wir hatten gemeinsam Schnee in Briefkästen gestopft, Roller aus Obstkisten gebastelt und Mäuse gejagt. Und kein einziges Mal war dabei ein Thema gewesen, dass ich keinen Pimmel hatte, wie die anderen. Ich hatte schon gemerkt, dass etwas anders geworden war. Ich war kein gerader Stock mehr, sondern ein Stock mit ganz leichten Auswölbungen oben. Meine Brust war winzig, kaum sichtbar, aber sie war groß genug, um einen Keil zwischen meine Bande um mich zu treiben. Ich war eine, der Brüste wuchsen und kein Pimmel und ich gehörte nicht mehr dazu.
Ein Schock war es für Paula Lambert, dass sie Brüste gekriegt hat. Und unangenehm, erzählt sie mir im Interview.
Ich hatte früher, als ich sehr jung war, habe ich mich geschämt, also als die Brüste wuchsen, weil die Jungs natürlich extrem hysterisch darauf reagiert haben und habe mich darum immer krumm nach vorne gebeugt und versucht, die zu verstecken. Darum habe ich bis heute wirklich Rückenprobleme.
Ich war damals 12, als wir unser Ruderboot wieder in die Halle geschleppt hatten und ich mir das Fahrtenbuch vornahm. Jemand hatte unter der Rubrik »Besondere Vorkommnisse« neben einem Pfeil, der auf meinen Namen zeigte, ein paar Holzscheite gemalt und geschrieben »Viel Holz vor der Hütte«. 5 Worte, die meine Schulter schlagartig nach vorne klappen ließen. Mein Rückgrat wölbte sich, ich lief mit verschränkten Armen herum und trug möglichst weite T-Shirts. Damals war mir noch nicht klar, dass ich mit diesen Brüsten die Welt regieren konnte.
Schreibt Paula Lambert über die Zeit, wo sie ihre Brüste gekriegt hat. 25 Jahre später ist sie Autorin von einem 300 Seiten dicken Buch über Brüste.
Persönlich, warum haben Sie eigentlich ausgerechnet ein Buch über die Brust geschrieben?
Ich dachte, Sie fragen jetzt, warum haben ausgerechnet Sie Brüste? Ich fand es einfach spannend, mal ein Thema, was doch sehr viel Aufmerksamkeit erregt. Also Brüste, hast du die nackten Brüste gesehen? Hast du diese Fotos auf der Werbung gesehen mit den großen Brüsten? Also ein Thema, was so viel banale Aufmerksamkeit auf sich zieht, mal wirklich wissenschaftlich zu bearbeiten und zu zeigen, guck, das ist nicht nur Titten, sondern es ist auch etwas, was tatsächlich gesellschaftlich relevant ist. Und zwar auf eine Art, wie ihr euch vielleicht noch gar nicht gedacht habt.
Bevor wir mit der Paula Lambert über die Rolle und Bedeutung von Brust in der Menschheitsgeschichte reden, haben wir einen Termin bei der Gynäkologin in der Praxis von Frauenärztin Christina Petrakis. Sie legt sozusagen die biologische Grundlage, den medizinischen Boden für die Inputsendung über die Brust.
Grundsätzlich besteht die Brust aus Drüsengewebe. Das Drüsengewebe ist unterteilt eigentlich in milchbildenden Brustdrüsenläppchen und einem Gangsystem, das schlussendlich dann eben zur Brustwarze führt und ist eingebettet in Fettgewebe und in Bindegewebe und natürlich in die versorgenden Nerven und Gefäßsystem in der Brust. Die ganze Brust liegt auf dem Muskel, also in der Brust selber hat es keinen Muskel, aber sie liegt auf dem grossen und auf dem kleinen Brustmuskel.
Und zu einem ganz grossen Teil ist es letztlich Fett?
Zu einem grossen Teil, wie Sie richtig sagen, ist es Fett. Und je älter man wird, desto mehr Fett ist da und das Drüsengewebe wird dann wieder ein bisschen zurückgehen. Das schrumpft eine Art, kann man sagen.
Viel Fett und Drüsengewebe, also im Wesentlichen plus eine Brustwarze. Die männliche Brust übrigens ist identisch mit der weiblichen. Nur die Dosierung ist etwas anders.
Es besteht auch aus Drüsengewebe und aus Fettgewebe, aber natürlich in einer ganz anderen Menge, wenn man so will. Die männliche Brust, die Drüse, die bleibt eigentlich sehr in einem rudimentären Stadium, weil der Mann eben Testosteron und nicht weibliche Hormone hat. Und das Drüsengewebe bleibt eigentlich in einem kindlichen Zustand, wenn man so will.
Milchdrüse ist auch beim Mann eigentlich intakt und funktionstüchtig. Etwas, das spätestens im 18. Jahrhundert öffentlich von einem Naturforscher thematisiert worden ist, weiss die Fachfrau.
Es gibt auch Berichte, auch schon von Alexander Humboldt, der eigentlich berichtet hat, dass er damals schon gesehen hat, dass Männer auch schon gestillt haben. Auch in der Zeitung bei uns in der Presse ist vor einigen Jahren mal ein Fall berichtet worden von einem Mann in Sri Lanka, wo seine beiden Kinder gestillt hat, wo seine Frau verstorben ist und tatsächlich einen Milcheinschuss gehabt hat.
Medizinerin weiss, dass auch die Männer stillen könnten. Es braucht einfach ein Baby, das an Warzen saugt und die Abgabe von viel weiblichen Hormonen. Wäre ergo ziemlich viel komplizierter, als wenn es die Frau übernimmt. Hormone spielen eine zentrale Rolle, auch beim Wachsen von der weiblichen Brust.
Es ist eigentlich so, dass die Brust von dem Mädchen vor Geburt bis zum Pubertätsbeginn in einem Dornröschenschlaf liegt, wenn man so will. Alles ist schon angelegt, das Drüsengewebe ist da, aber eben in einem ganz kindlichen Zustand. Durch das Einsetzen der Hormone fängt das Drüsengewebe an, stimuliert zu werden. Es fängt an zu wachsen. Und mit dem Wachstum wird eben die Brust eigentlich dann geformt. Es wird Fett eingelagert.
Und ja, es stimmt, die weibliche Brust wächst der Mädchen immer früher. Die Entwicklung vom Kind zur Frau verfrüht sich. Es sind massive Verschiebungen, die die Wissenschaft misst. Sozusagen ein Luxusphänomen, sagt Ärztin Petrakis.
Grundsätzlich ist es so, dass die Entwicklung eigentlich immer früher wird, weil wir halt einfach auch von der Ernährung, vom Gesundheitszustand, von den Krankheiten, wo man gehabt hat früher, wo man heute hat, einfach alles sich eigentlich zum Besseren entwickelt hat und durch das eigentlich auch die Entwicklung von der Mädchen früher anfängt. Das hat man, kann man ganz klar auch messen, eben mit dem Pubertätsanfang. Heute ist eigentlich, es fängt eigentlich an mit der Brustentwicklung, die Pubertätszeichen beim Mädchen. Das ist im Schnitt so mit 11,2 Jahren. Und das ist vor 50 oder vor noch längerer Zeit sicher viel später der Fall gewesen. Also um Jahre später, 2 bis 3 bis 5 Jahre später, je weiter zurück man geht. Hauptsächlich eben auch aus ernährungstechnischen Gründen.
Wir sind gesünder und wohlgenährter. Die Hauptursache, für dass die weibliche Brust heutzutage im Schnitt schon 11-jährigen Mädchen wächst. Auch, dass die Brust heutzutage im Schnitt grösser ist als vor 100 Jahren, hat vor allem mit dem zu tun. Einerseits sind wir gesunde Menschen im Westen ja alle immer grösser und damit auch die Brust. Andererseits gibt es viel Übergewichtige und wenn beide Bauch zu viel dick sind, ist logischerweise auch die Brust grösser, sozusagen dicker, weil ja vor allem Fett drin steckt. Das weibliche Hormon, wo zum Beispiel via Pille ins Wasser geraten, die Frauenbrust wachsen lassen, ist noch nicht wissenschaftlich erhärtet, sagt die Ärztin. Ein Fakt dagegen ist, dass auch die Gene eine Rolle spielen bei der Entwicklung des Busen. Etwas, wo Paula Lambert, Gott sei Dank, als Mädchen noch nicht gewusst hat, wie sie im Vorwort zum Busenbuch schreibt.
Damals wusste ich nichts über Genetik.
Zum Glück, sonst hätte ich vielleicht Angst bekommen. Meine Mutter hatte schon in jungen Jahren eine gewaltige Brust, ungefähr so wie diese Steinzeitfigur, die Venus von Willendorf. In meiner Vorstellung war meine Brust etwas, das klein und handlich bleiben würde. Zwei zarte, kaum messbare Erhebungen.
Tatsächlich ist es nicht so, dass die Brust vom Mädchen identisch wird wie die von Mutter relativiert, Medizinerin Petrakis.
Grundsätzlich ist es so, dass die Form der Brust, die man hat, als Erwachsene, vor allem natürlich genetisch determiniert ist. Es ist natürlich immer 50% von der Mutter und 50% vom Vater. Und das gibt ja x verschiedene Möglichkeiten, wie das kombiniert kann werden. Natürlich ist es so, dass es häufig dann familiär oder von der Mutter natürlich auch mitbestimmt wird. Also dass die Form kann ähnlich sein, aber es muss nicht sein, dass die Tochter jetzt genau die gleich grosse Brust hat, wie die Mama gehabt hat.
Aber es ist ein Indiz, also es spielt doch eine Rolle.
Es spielt sicher eine Rolle, ja. Also Genetik und Ernährungszustand ist eigentlich das, was die Form oder die Entwicklung der Brust schlussendlich ausmacht.
Mehr zur Form der Brust und Idealvorstellung dazu, quasi die Idealbrust aus optischem Blickwinkel, gibt es ein bisschen später. Das Aussehen spielt eine zentrale Rolle bei der grossen Bedeutung der Brust, ist auch die Buchautorin Lambert überzeugt.
Es gibt ja viele Studien dazu, warum die Brust so ein sensationeller Erfolg ist in der Weltgeschichte. Und ich glaube, es ist einfach die gefällige Anatomie der Brust. Brüste sind schön anzusehen, man kann sie gut verpacken, man kann sie gut ausziehen. Es fügt sich wundervoll in den weiblichen Körper. Und ich glaube, Männer sind wahrscheinlich neidisch, dass sie einfach so eckig sind.
Sie denken, dass Männer eigentlich auch gerne Brüste hätten.
Nein, aber Männer freuen sich über Brüste. Und Männer sind, so ist zumindest mein Eindruck, von dem weiblichen Körper eingeschüchtert. Und zwar vielleicht auch, das hört man ja immer wieder, dass Männer das Argument vorbringen, na ja, wir können ja keine Kinder kriegen, ihr könnt das schon und darum müssen wir, was weiß ich, schnelle Autos fahren, Raketen ins Weltall schicken. Und das, was allgemein als Penisneid bezeichnet wurde, ist aber in der umgekehrten Richtung wesentlich stärker, ist so mein Eindruck, nämlich der Uterusneid. Der bezieht sich dann natürlich auch auf die Brüste.
Der Brustneid, so These, kann dazu führen, dass sich Männer auf Brüste fixieren. Etwas Problematisches, findet die Autorin, die ein dickes Sachbuch über Brüste geschrieben hat. Sie warnt vor solchen brustfixierten Männern.
Ich glaube, dass sich jede Frau darüber im Klaren sein soll, dass ein Mann, den sie nur mit ihren Brüsten anlockt, wahrscheinlich gar kein Mann ist, sondern ein zu groß geratenes Baby. Frauen benutzen ihre Brüste immer noch, um irgendwelche Partner anzulocken. Aber wer einen Menschen mit Brüsten anlockt, der muss sich eben damit abfinden, dass es möglicherweise einfach nur ein Säuger ist.
Ist natürlich jetzt total fies, dass sich Männer nicht gegen den Brustneid und Babyvorwurf wehren können. Aber jetzt hat halt die Fachfrau das Wort. Und beleidigte Männer können sich ja damit beruhigen, dass es in jeder Regel immer eine Ausnahme gibt und sie natürlich genau so eine Ausnahme sind in dem Fall. Wir kommen jetzt zu den berühmtesten Brüsten in unserer Geschichte. Vermutlich das bekannteste gemalte Bild hat der Titel «La liberté guidant le peuple», übersetzt «Die Freiheit für das Volk». Und diese Freiheit ist eine barbusige Frau mit der französischen Flagge in der einen Hand und dem Gewehr in der anderen Hand, wo das Volk in den Kampf führt. Logisch, sagt die Expertin, dass die Kämpferin oben ohne in den Krieg zücht.
Ich glaube, dass die Freiheit eine große Urkraft ist. Die Kraft des Weiblichen, das Gebären können, zum Beispiel das Gebären können einer neuen Politikform oder einer neuen Gesellschaftsform, das darzustellen, wäre wahrscheinlich nicht gegangen, wenn die Frau komplett bekleidet gewesen wäre und man möglicherweise nicht dieses absolut Weibliche, sie hat ja nun auch eine sehr schöne Brust, sie wirkt jung, stark, kraftvoll. Ich glaube, dass es einfach ein Effekt ist, der die Symbolkraft des Bildes verstärkt, weil einfach die Frau an sich oder die weibliche Urkraft als wesentlich potenter gilt als vieles, was aus dem Mann so kommt.
Das Bild von Eugène Delacroix aus dem Jahr 1830 finden wir übrigens auf der SRF3 Homepage, zusammen mit anderen sozusagen historischen Brustbildern.
Schon immer nämlich haben Gesellschaft, Politik und männliche Machthaber die weiblichen Brüste instrumentalisiert. Aber auch die Frauen setzen seit Urzeiten auf den Reiz vor Brust, um ihre Ziele zu erreichen. Auch die Buchautorin Paula Lambert ist keine Heilige.
Es gab eine Phase in meinem Leben, da habe ich das Tal meines Busens eingesetzt, um Vorteile zu erwerben. Zum Beispiel ist es für eine Frau ein leichtes, einen Mann von einer wichtigen Tätigkeit abzubringen, indem sie ihn in dieses Tal blicken lässt. Männer können nicht anders. Auch wenn das weder edel noch fortschrittlich ist, so ist es doch ganz ungemein praktisch. In Behörden zum Beispiel oder TÜV. Ich habe mich selbstverständlich um Subtilität bemüht.
Ist denn natürlich auch ein Vorteil, wenn man einen Busen hat, der der Männerwelt gefällt. Am besten sogar ein Idealbusen. Nach der Madonna ihrem Song «Music» gehen wir zum Schönheitschirurg, der weiss, wie die Brust optimal aussieht.
Püppi,
Tiddies,
Knöpf,
Melone,
Hupe,
Ballon,
Schöppe,
Kölbe,
Augen,
Titten,
Möps,
Milchfabrik.
14 Namen für die weibliche Brust sind zusammengekommen. Bei nur 3 Radiokollegen. Die Liste könnte man vermutlich endlos verlängern. Beweist, dass wir alle eine Beziehung, einen Bezug zu den Brüsten haben, egal ob Frau, Mann oder Kind. Eine innige Beziehung zu ihrem Busen hat auch Paula Lambert, die ein Buch über Brüste geschrieben hat und uns durch die Input-Sendung begleitet.
Ich mochte meine Brüste immer. Manchmal habe ich mich geniert, weil die sind relativ groß. Ich freue mich total, dass sie so viel können. Meine Kinder super gut genährt haben, dass sie schön aussehen. Ich liebe Frauenkörper, die Kurven haben. Ich sehe sie einfach gerne an und ich finde sie anatomisch einfach wirklich gelungen, die Brust an sich. Also es ist ein super Konstrukt, besser zum Beispiel als, was weiß ich, der Kehlkopf oder die Knie.
Paula Lambert ist 39 und hörbar zufrieden mit ihrem Busen, dem super Konstrukt. Das geht bekanntlich nicht allen Frauen so. Viele sind unzufrieden mit Grösse oder Form von ihrer Brust. In grosser Not wenden sie sich dann an den Schönheitschirurg. Zum Beispiel an den Cédric Schorsch. Meine erste Begegnung mit ihm ist virtuell. Auf YouTube schaue ich den Imagefilm von seiner Klinik. besonders genaulose, wo er über Brüste redet.
Herzlich willkommen in unserem Zentrum. Die weibliche Brust ist ein Symbol der Weiblichkeit. Sie hat auch einen entsprechend höheren Stellenwert im Leben einer Frau. Und wenn ein Problem bezüglich Form, Größe oder Symmetrie besteht, dann ist es einfach nicht nur eine kosmetische Frage. Letztlich geht es immer um die Lebensqualität.
Sagen Sie, warum wissen Sie das als Mann?
Ja, ich bin jetzt seit etwa 30 Jahren in diesem Bereich tätig und habe einfach die Erfahrung, dass gerade im Bereich Brust für viele Frauen das Thema Lebensqualität da ist. Ich denke an viele Patientinnen, die ich erlebt habe. Eine Mutter, die ein paar Kinder hatte, geboren hat, gestillt hat und nachher mit den Kindern sich nicht mehr an den Strand wagt, weil sie eigentlich kein Bikini mehr anlegen will. Oder andere junge Frauen, die im Gym nicht duschen wollen nach dem Sport, weil sie riesige Brüste haben und sie die irgendwie nicht zeigen wollen. Das ist für mich eine Lebensqualität, wenn am Schluss eben ein Mensch sich in seiner Haut wohlfühlt und alles kann machen, was er gerne machen möchte.
Der Schönheitschirurg Cedric Schorsch treffe in seinem grosszügigen Büro vor Klinik Pyramide direkt am Ufer vom Zürichsee, etwa 5 Minuten vom Bellevue weg. Schon seit 30 Jahren, hat er vorher gesagt, ist er plastischer Chirurg und er sagt, die Idee von idealer Form und Grösse des Busens sei über die Zeit immer gleich geblieben.
Meine Theorie ist, dass in der ganzen Weltgeschichte sich das gar nie geändert hat. Die Brust wird als schön empfunden, wenn sie gesund ist, wenn sie gesund aussieht. Und eine normal grosse Brust, die nicht hängt, ist wahrscheinlich das, was sich jeder Mensch als optimale Brust vorstellt. Ich denke, das ist klar, dass die Symmetrie dazugehört. Und eine schöne Brust ist natürlich schon auch eine symmetrische Brust, auf einem symmetrischen Brustkorb ist und wo alles ideal ist. Es kann auch mal eine grössere, leicht hängendere Brust, eine gewisse Weiblichkeit, eine gewisse Wärme ausstrahlen, die auch als schön empfunden wird. Aber durchschnittlich ist trotzdem das, eine straffe, höhere, mittelgrosse Brust wird als schön empfunden.
Die Idealbrust, straff, mittelgross und symmetrisch. Und genau so eine Brust wählen auch die meisten Patientinnen, sagt der Chirurg. Eine mittelgrosse. Der Wunsch nach einem aufblasenen, ballonförmigen Megabusen sei extrem selten.
Die Fälle, die so mit ganz komischen Wünschen kommen, das ist eine kleine Minderheit. Das tägliche Brot sind ganz normale Wünsche. Fast alle Frauen, die kommen, gehen anklopfen, sagen immer, aber gerne, Herr Doktor, bitte, bitte, nur ganz wenig, ich möchte nicht zu viel. Und das ist der Normalwunsch. Und die Extremwünsche, das sind manchmal Sachen, die auch in den Medien weitergetragen werden und ein bisschen vorgestellt werden, aber es entspricht nicht der Realität.
Tatsächlich, das Bild von einem Megabusen zieht enorm viel Blick und Aufmerksamkeit auf sich, wenn es auf der Front- oder Kehrseite einer Zeitung oder Zeitschrift ist. Die meisten Vergrößerungen aber sind sozusagen massvoll und werden von 2 Frauengruppen gemacht.
Die eine sind die jüngeren Frauen, die halt effektiv von Natur aus einfach fast keine Brust haben. Und dort tut man dann, meistens sind sie auch sehr schlanke Frauen, unter Muskulatur ein kleines Implantat einsetzen. Und dann gibt es die Gruppe von Frauen, die schon Kinder hatten und durch die Schwangerschaft einfach weniger Brust haben. Und dann kann man in diesen Situationen effektiv einfach mit einem kleinen Küssi das, was verloren gegangen ist durch die Schwangerschaft, eben auch wieder wettmachen.
Die Implantate übrigens sind nicht ballonförmig rund, sondern sogenannt anatomisch, möglichst naturnäch. Das heisst konkret, obendran beim Dekolleté eher flach und unendran dann rund. Ein bisschen birrenförmig, könnte man sagen. Bei den 700 Brustoperationen, die in der Klinik pro Jahr gemacht werden, sind mindestens ebenso viele Verkleinerungen von Brust dabei wie Vergrößerungen. Verkleinerungen sind nicht so bekannt, aber sehr oft, sagt der Chirurg.
Es hat auch wieder da 2 grössere Gruppen, die einen, die effektiv jung sind und seit der Entwicklung der Brust eigentlich darunter leiden, dass sie viel zu grosse Brust haben. Das sind die Jüngeren, die vielleicht schon im Schulalter das Problem haben. Und dann gibt es doch auch eine grössere Gruppe, die nach der Menopause kommen, die vielleicht ein bisschen mehr Gewicht haben und nach den hormonellen Umstellungen eben auch noch ein bisschen mehr Brust bekommen. Brustverkleinerung im Gegensatz zu einer Brustvergrößerung hinterlässt natürlich viel mehr Narben. Weil wenn man eine Brust verkleinert, muss man logischerweise nicht nur den Inhalt verkleinern, sondern auch die Hülle, die Haut.
Korrektur für Brustgrösse, Verkleinerungen und Vergrösserungen sind am bekanntesten. Aber auch die Beschaffenheit von Brust ist ein Thema, die Straffheit von Idealbrust. Wir reden über eine Brust, die im Volksmund als Hängebuse bekannt ist. Die strafft dann der Doktor.
Das sind Frauen, wo die Brust so stark hängen, dass man sie möchte geliftet haben, also höher haben und fester haben. Dass man einmal ein Abendkleid auch tragen kann, ohne BH, mit einem schönen Dekolleté. Wie bei einer Brustverkleinerung nimmt man dann nur die Haut, die Hülle, weg. Da gibt es die entsprechenden gleichen Narben. Aber man tut kein Gewebe rausnehmen aus der Brust. Das heisst, die Brust bleibt gleich gross, aber sie hebt nachher.
Vermutlich die unbekannteste Sparte im Bereich von Schönheitsoperation bei Brust ist das Operieren von Brustwarzen. Von sogenannten Hohlwarzen. Das sind Brustwarzen, die nicht rausstehen, sondern reingestülpt sind. Ein Eingriff, der eher selten und vor allem auch folgenreich ist, sagt Cédric Schorsch.
Wenn man eine Brustwarze hat, die eingezogen ist, dann muss man ja die Milchgänge, die zu kurz sind, durchtrennen. Das heisst, man kann nicht mehr stillen nachher. Man hat auch nicht mehr das gleiche Gefühl in der Brustwarze. Und das wollen logischerweise viele junge Frauen, die das von Anfang an haben, nicht. Dann tut man eher nach der Kinderzeit das in Ordnung machen, wenn sie das noch stört.
Eine Brustoperation übrigens kostet im Schnitt etwa 13'000 Franken. Bei reiner Kosmetik zahlt die Krankenkasse nichts. In anderen Fällen, zum Beispiel nach Brustkrebs oder bei Haltungsschäden, übernimmt sie einen Teil.
Input.
Brustoperationen aus optischen Gründen kritisiert Buchautorin Paula Lambert. Sie ist überzeugt, dass meistens Männer dahinter stecken, wenn Frauen vom Arzt ihre Brust verformen lassen.
Die Frauen sind immer noch nicht so weit, dass sie sich nicht zur Karikatur machen, um bestimmten Ansprüchen oder Selbstbildern gerecht zu werden. Also dieses Aufpumpen mit Silikon, das Nicht-Akzeptieren des Körpers, das finde ich gesellschaftlich extrem relevant. Und ich sage nicht, dass eine Frau, die wahnsinnig unglücklich mit ihrem Körper ist, sich nicht operieren lassen soll. Aber Männer, die Frauen so zu Objekten machen, die vergehen sich oft an der weiblichen Brust, zum Beispiel, indem sie die Frau zwingen, sich da Silikon reinzustopfen. Ich glaube nicht, dass die meisten Frauen das machen würden, wenn die Männer nicht, da sagen wir, positiv unterstützend arbeiten würden.
Der Brustdruck der Männer käme selten vor, entgegnet der Chirurg dem massiven Vorwurf.
Es wäre falsch zu sagen, dass das nie so wäre, aber der gross, überwiegende Teil der Patientinnen, die wir sehen, machen es wirklich für sich selber. Und das ist eigentlich die richtige Motivation. Ob dann im Hinterkopf von dieser Frau vielleicht noch das auch noch eine Rolle spielt, dass sie möchte ein bisschen attraktiver sein für ihren Mann, ihren Partner, kann das sein. Aber insgesamt sehen wir das wenig. Und wenn man das spürt oder eine Frau sogar das äußern würde, was sehr selten ausnahmsweise mal könnte sein, dann sage ich meistens, schicken Sie mir Ihren Mann, mache ich immer schöne Brust. Aber Ihnen mache ich jetzt keine. Das ist schon vorgekommen.
Wahrheit liegt vermutlich wie immer so in der Mitte. Wer wie viel Druck ausübt, ist von außen extrem schwierig zu sagen. Tatsächlich aber setzt der Chirurg Schorsch sein Skalpell auch bei männlichen Brüsten an. Er macht Brustverkleinerungen. Bei jungen Männern, die beim Erwachsenwerden falsche Hormone ausgeschüttet haben.
Das ist so, dass bei gewissen jungen Männern halt die Brust sich so weit entwickelt, dass sie dann stören kann. Dem sagt man Gynäkomastie. Und dann kann man das auch wegoperieren und tut dann einfach um den Warzenhof zum Beispiel oder manchmal auch von der Seite das rausschneiden, was zu viel ist. Und schauen, dass der Mann nachher einen Thorax hat, einen Brustkorb, der aussieht wie ein Mann und nicht wie eine Frau.
Brustoperationen bei Männern sind nicht die Regel, aber es ist auch nicht die Ausnahme, dass ein Mann vor der Tür vom Herrn Schorsch steht.
Es wird natürlich schon immer wieder angeklopft für eine Gynäkomastie-Operation, die gar nicht so einfach ist, durchzuführen, damit es am Schluss auch kosmetisch schön aussieht und nicht zu viele Narben hinterlässt.
Männer und Brüste, es ist eine vielfältige, ewige, schöne, innige und etwa die traurige Liebesgeschichte. Und für mich persönlich, jetzt als Frau, ist es ziemlich komisch, wenn mir der alte Mann im weissen Doktorkittel zum Beispiel erzählt, wie eine Hängebrust stört beim Rennen auf das Tram. Der Dr. Schorsch redet sich extrem elegant und geübt aus dem Schlamassel raus.
Ich glaube, Mann und Frau haben beide eine Idee, was eine Brust sein soll. Es ist nicht nur die Frau, die das gespürt. Und es ist für mich etwas, das einfach zum Mensch gehört. Männer haben ja auch eine Brust. Und irgendwo ist es gleich so, dass eine schön geformte Brust Weiblichkeit bedeutet. Aber die Weiblichkeit ist etwas, wo man teilt.
Auch männliche Machtpolitik ist seit jeher eng mit der Brust verknüpft. Den Ausflug in die Geschichte vom Busen, seinem Einsatz in Politik und Gesellschaft, machen wir jetzt mit der Buchautorin Paula Lambert.
Input.
Wir steigen ein in der Phase des Zweiten Weltkriegs, wo beide Seiten mit der weiblichen Brust operiert haben. Bilder von Brüsten sind omnipräsent im Krieg.
Guten Nacht, Mutter, guten Nacht.
In Deutschland hat es riesige Plakatkampagnen mit stillenden Übermüttern.
Die Nationalsozialisten haben sich da total versteift auf dieses, die Mutter nährt das Volk, die Mutter bringt neues Volk hervor. In Wahrheit war es ja nur Kanonenfutter. Die haben die Brust total entsexualisiert und dahingehend eben eingesetzt, dass die Frau nur noch als Ernährerin und Gebärmaschine dasteht.
Auf dem berühmtesten Plakat sieht man eine Mutter, die innig ihr Baby stillt, notabene stehend, bei einer wichtigen Arbeit beharrlich und fleissig. Man sieht eine Brust, die Warze ist unsichtbar, steckt gerade im Maul vom Säugling. Genau die gegenteilige Darstellung von Brüsten hat in dieser Zeit die amerikanische Armee gepflegt. Sie hat mit Bildern von Brüsten Kriegsmoral der Männer weit weg von Heimat gepflegt.
Aus den USA kam nämlich diese Pin-Up-Szene, wo die Frau erstmals öffentlich tatsächlich als Sexualobjekt dargestellt wurde, was aber, finde ich, im Grunde ein bisschen frauenfreundlicher war, als die Frau so zu degradieren, wie die Nazis es gemacht haben.
Die Amerikaner übrigens haben solche Pin-Up-Bilder sogar auf ihre Kriegsflugzeuge draufgeklebt. Die Nazis haben die Brüste auf ihre biologische Funktion reduziert, Amis auf ihre erotische Komponente. Auf beiden Seiten sind Männer am Machtruder gsi, haben die Männer Brüste eingesetzt, die weibliche Brust als Projektionsfläche. Geändert hat das dann erst 1968, wo zum ersten Mal öffentlich und vehement Frauen selber ihre Brüste eingesetzt haben, um etwas zu bewirken. Eine veritable Wende im Einsatz vom Busen, sagt die Expertin.
Die 68er haben sich davon freigemacht und tatsächlich, indem sie gesagt haben, guckt, wir sind anders und auch wir haben Bedürfnisse und wir machen diesen Mist, den ihr uns da aufzwingen wollt, einfach nicht mehr mit. Und das geht natürlich am besten mit Mitteln der Radikalität. Und auch da hat man die Leute aufgerüttelt, indem die Frauen gesagt haben, wir lassen uns nicht einzwängen. Seht her, wir verbrennen unsere BHs. Wir zeigen uns, schaut her, das sind unsere Brüste. Und wir fordern das gleiche Recht, das ihr Männer auch habt. Und wir werden nicht zurückweichen, bevor wir das nicht erlangt haben.
Auch Schweizer Frauen sind bei diesen Protesten an vorderster Front dabei gewesen. Zum Beispiel die Westschweizer Schriftstellerin Anne Gunio, die sich im Schweizer Radio an die bewegte Zeit so zurückerinnert hat.
21. Mai 68. Wir sind 1000 vor dem Odeon in Paris.
The answer, my friend, is blowing in the wind.
Und plötzlich sagt jemanden ganz laut, einen neuen Mensch für eine neue Welt. Und ohne dass einen anderen Wort gesagt werden muss, die Männer, die eine Krawatte tragen, werfen sie weg. Und wir Frauen machen diskret unsere Blusen auf und reißen die BHs weg mit der Hilfe von Taschenmessern, die unter uns zirkulieren. Und dann macht man ein Feuer in die Mitte und Krawatten, Büstenhalter brennen, während wir eine Riesenkette bilden und alle zusammen tanzen und singen einen Song von Bob Dylan, The Answer is Blowing in the Wind.
The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Hausfrauen mit Kinder und Pin-Ups. Ich weiß nicht einmal mehr, wie wir dazu gekommen waren, diese Gäste der Hoffnung in eine andere Zukunft anzufangen. Aber das war es, Hoffnung. Es war keine Theorie ausgedrückt. Politische aller Parteien fanden die später berühmte BH-Demo kindisch und lächerlich. Ich nie.
Die öffentliche Verbrennung von BHs in Paris ist ein Wendepunkt, erschüttert die Welt, vor allem die Rollenbilder der Männerwelt.
bis heute hat das die Männer, glaube ich, wirklich in den Grundfesten erschüttert. Und man merkt es daran, dass es bis heute eine wirklich schwierige und noch neu auszuhandelnde Geschlechterdefinition gibt. Ich glaube, das wird eine große Diskussion in den nächsten Jahren werden. In welcher Position fühlt sich welches Geschlecht überhaupt wohl? Und wie können wir zusammen sein? Weil der Mensch ist kein guter Einzelgänger.
Und auch jetzt, im Jahr 2013, demonstrieren wieder Frauen mit blutigen Brüsten für gleiche Rechte. Heute heisst der weibliche Kampftrupp Femen.
Man ist stolz, dass man sich wirklich hinstellt mit vollem Körpereinsatz und seine Position in die Welt schreit.
Buchautorin Lambert steht dem barbusigen Protest 2013 skeptisch gegenüber.
Sich einfach ausziehen reicht eben nicht. Man muss schon eine klare Haltung dazu haben und das intellektuell vielleicht auch untermauern können. Und einfach nur Brüste zeigen, gilt nicht.
Mehr zu Femen, die mit Brusteinsatz die Welt verändern will, und zu französischen Frauen, die mit öffentlichen Proteststilen zu Paris antreten, nach dem Boob-Song von Priscilla Ahn.
So I took off my shoes, I took off my coat, and I took a look around. Looked at all the bookshelves, just like I like to do. And I saw a little note some other girl wrote to you. It said, baby, baby, would you? What'd you think about my boobs? Now what am I to do when I feel so much love for you? I wish that I could be stronger, but I get scared that my love will not do.
Stronger than their stones.
Unsere Brüste werden stärker sein als ihre Steine.
Schreiende junge barbusige Studenten demonstrieren für Gleichberechtigung der Frauen und das im Jahr 2013. Femen heisst die feministische Gruppe, die ihre Busen medienwirksam in Szene setzt. Ihr hört eine Input-Sendung über die weibliche Brust als Futter, Lust und Protestquelle. Bilder von Feminaktivistinnen sind omnipräsent. Die blutigen Brüste mit den Parolen drauf, millionenfach abgebildet in Zeitungen, Zeitschriften oder im Netz. Töne zu Femen gibt es weniger als Bilder. Wer wundert's? Radio SRF 2 hat das Jahr über die Protestgruppe, die 2008 in der Ukraine gegründet worden ist, berichtet. Inna Shevchenko, eine Mitbegründerin, hat sich zur Strategie im Kampf gegen das Patriarchat geäussert.
We started a war against patriarchy and all manifestation of it.
Wir haben uns zuerst überlegt, was die Stützpfeiler des Patriarchats sind. Wir sehen drei Faktoren: jegliche Art von Diktatur, die Sexindustrie und eine frauenfeindliche Religion. Wenn Männer den Körper von Frauen nicht kontrollieren können, macht sie das verrückt. Und sie sind zum Äußersten bereit, die Kontrolle zu behalten. Unsere Nacktheit ist die beste Waffe, um sie bloßzustellen.
Definitiv bekannt worden in unseren Breitengrad sind Femmenfrauen de Frühling mit der Aktion bei unserem nördlichen Nachbar zu Frankfurt.
Oben ohne Aktivistinnen stürzen auf den russischen Präsidenten Putin zu, als er mit Angela Merkel einen Messerundgang macht. Sie schreien: Putin, Diktator. Abends laufen die Bilder in der Tagesschau. Seither ist Femen auch im deutschsprachigen Raum der breiten Öffentlichkeit ein Begriff. Clara Martens, die Ingenieurwesen Richtung Umwelt studiert, ist seit Januar bei Femen Deutschland aktiv. Sie war auch bei der Aktion in Hannover dabei.
Frauenkörper sind zum schönen Ansehen und die sind eben gut und nett und willig. Und wenn Frauen ihren Körper für ihre Zwecke benutzen, dann schockiert das plötzlich.
Mittlerweile gibt es in vielen Ländern Aktivistinnen, in der Schweiz gibt es noch keine Gruppe. Die letzte Femenaktion war Ende Oktober. Da haben Aktivistinnen oben ohne gegen das Autofahrverbot für Frauen in Saudi-Arabien demonstriert. Mit blutem Oberkörper und der Aufschrift: Wir lenken jetzt auf der Brust. Paula Lambert hat sich in ihrem Brustbuch mit der Protestbewegung befasst und findet, Brust als Waffe wetzt sie sich langsam, aber sicher bis ab.
Der Ursprung der Bewegung, der hatte ja eine unheimliche Kraft und da hat dieses Aufrütteln auch noch funktioniert, während das jetzt sich einfach ausziehen reicht eben nicht. Also man muss schon eine klare Haltung dazu haben und das intellektuell vielleicht auch untermauern können. Und einfach nur Brüste zeigen gilt nicht. Das funktioniert übrigens auch in der Kunst nicht. Eine Frau, die einfach nur ihre Brüste herzeigt, gibt noch lange kein besonderes Bild ab. Eine Frau, die kämpft und ihre Brust freilegt, aber schon.
Auch die deutsche Femenaktivistin Clara Martens hat sich Gedanken über ihre Rolle und die Rolle von ihren Brüsten gemacht.
Das ist ja schon auch für mich ein wirklich radikaler Schritt gewesen, zu sagen, ich ziehe mich jetzt oben ohne aus und stelle mich dahin. Und man ist auch stolz in dem Moment. Man ist stolz, dass man wirklich den Mund aufmacht und sich dagegen auflehnt. Gegen das System. Primär wird eben nur die Aktion gesehen, aber dass dahinter noch ganz andere Gedanken stecken, das wird meist ausgeblendet. Und da müssen wir eben auch selber dran arbeiten, dass wir auch zeigen, dass wir mehr können, als nur unsere Brüste zeigen.
Das Hauptproblem beim barbusigen Protest Sigi, meint Buchautorin Lambert, dass sich die Frauen nicht mehr nur auf Gleichberechtigung und Recht der Frauen weltweit fokussieren.
Die Femenbewegung ist so mein Gefühl, verlieren aber gerade etwas an Substanz, indem sie einfach gegen alles protestieren. Und der Ursprung dieser Bewegung war politisch wesentlich cleverer. Und ich glaube, sie tun sich keinen Gefallen damit, dass sie jetzt komplett aufmachen und gegen alles Übel der Welt protestieren. Das verpufft.
Garantiert ist, solange Femen mit blutem Busen demonstriert, wird sich bei jeder Aktion irgendein Fotograf finden, der die Demo ablichtet und an die Öffentlichkeit trägt, wo sie interessiert und aufmerksam mindestens angeschaut wird. Auch in Paris hat es diesen Sommer hunderte von blutigen Brüsten zum Anschauen gegeben. Notamene Brüste in Action. Frauen beim Stillen von ihren Babys. Ein Bild, das man nicht kennt in der Öffentlichkeit, haben die französischen Medien berichtet.
Une maman qui donne le sein à son enfant, une image trop rare en France. Leur message, l'allaitement n'est pas une pratique dépassée ou de l'antiféminisme, mais un choix conciliable avec une vie de femme active.
C'est possible d'allaiter longtemps de nos jours, même en reprenant le travail. J'ai deux enfants.
Die neuen Mütter in Frankreich stillend für mehr Kinderzeit. Eine neue Bewegung und Art von Frauenrechtskampf, findet Buchautorin Paula Lambert.
In Frankreich gibt es ja jetzt auch eine neue Bewegung, die ich sehr begrüße. Also Frauen, die dafür kämpfen, dass sie wieder mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen können, was übrigens sehr, sehr interessant ist, weil die Franzosen ja europaweit sehr, sehr weit vorne lagen. Ich glaube, nach 6 Wochen gehen dort die Frauen wieder zur Arbeit. Und die inszenieren diesen Kampf tatsächlich auch mit öffentlichem Stillen.
Stille Demos Paris ist ein typisches französisches Phänomen, ein französischer Kampf. In dem Land trinkt im Alter von 6 Monaten nur noch jedes 10. Baby an Mutterbrust. Bei uns in der Schweiz ist es mehr als die Hälfte. So kommen wir vom Protest zum Stillen, zum Trinken an Mutterbrust. Das Image und der Wert unterliegt starkem Zeitgeist. Das erzählt mir die Frauenärztin Christina Petrakis, die in ihrer Praxis auch Stillberatungen macht.
Früher eigentlich ist es ja die Dame gewesen, die gestillt hat. Da hat es ja so zum guten Ton gehört, dass man nicht stillt. Und heutzutage ist es gerade das Gegenteil. Also zumindest in unserem Sprachgebiet. Das ist in der letzten Zeit sehr viel ideologisiert worden, dass Stillen eigentlich einen unglaublichen Stellenwert bekommen hat und durch das Frauen auch sehr in Stress gekommen sind, dass sie mühend stillen, um überhaupt genügen als Mutter.
Zurzeit, findet Frauenärztin Petrakis, ist der Stilldruck enorm gross. Das merkt sie auch in den Beratungen und geht damit sanft gegen Steuer im Gespräch mit den Jungmüttern.
Was mir eigentlich das grösste Anliegen ist, dass man keinen Druck aufsetzt. Es ist eine gute Sache, man soll es unterstützen für die Frauen, die wollen und können. Aber man muss es respektieren, wenn jemand das nicht will oder eben Mühe hat und das mehr Stress bringt, als ihr und dem Kind gut tut.
Muttermilch übrigens besteht zu 88% aus Wasser, 4% aus Fett und zu 7% aus Zucker. Beim Stillen verbrennt eine Mutter im Schnitt pro Tag 1000 Kalorien, etwa so viel wie bei 2 Stunden Joggen. Die Ärztin Petrakis übrigens ist selber gerade stillende Mutter, gibt ihrem Baby die Brust zwischen Schaffen und Interview geben. Und auch die Buchautorin Paula Lambert hat ihrem Kind die Brust gegeben. Stillen findet sie gäbig. Bei offensivem öffentlichen Stillen aber stellt es ihr persönlich ziemlich ab.
Ich glaube, das ist aber weniger das Stillen als vielmehr der Umgang dieser Frauen mit ihrer Rolle als Mutter. Also es gibt so ein paar wirklich penetrante Personen, die einfach mit, man kann es nicht anders sagen, mit milchspritzenden Brüsten in Restaurants hantieren. Ich finde das völlig vernünftig, Kinder zu stillen. Warum sollte man das nicht tun? Ich finde das auch okay, das im Restaurant zu machen. Mich nervt es nicht, aber ich verstehe, wenn es andere Leute stört und darum schadet es auch nicht, übrigens auch nicht dem Kind, das dann nämlich ein bisschen mehr Ruhe hat, wenn man ein kleines Tuch drüber breitet.
Beim öffentlichen Stillen scheiden sich Geister. Letztlich ist es Geschmackssache, ob man zu dabei sein bei dem intimen, privaten Moment von jemandem Fremdem mag oder ob es einem stört. Dass öffentliches Stillen heutzutage akzeptiert ist, zeigt die Tatsache, dass es ein Still-App für das Smartphone gibt, wo Orte in der Schweiz anzeigt, wo sich besonders eignen zum Stillen, wenn man unterwegs ist.
Input.
Eine blutige Brust ist im Jahr 2013 definitiv kein Aufreger mehr. Stimmt vermutlich für die Schweiz. In den USA ist das anders. Und das merken wir ganz direkt, wenn wir mit amerikanischen Firmen zu tun haben. Zum Beispiel Facebook. Die Firma löscht Bilder von blutigen Brüsten mit sichtbaren Brustwarzen, wenn jemand so ein Bild beim Betreiber meldet. Passiert im Sommer mit der Studentenausgabe Campus von renommierten deutschen Zeitung Die Zeit. Das Cover zeigt eine barbusige Femenaktivistin. Facebook löscht den Post innerhalb 48 Stunden mit dem Hinweis, man habe Standards verletzt. Paula Lambert findet die Löschaktion skandalös.
Facebook zeigt ganz viele Fotos von Kriegssituationen oder eben wie dieses Enthauptungsvideo jüngst, ohne mit der Wimper zu zucken. Und ich verstehe nicht, was die Konzernleitung für ein Problem mit Brüsten hat. Es ist ein amerikanisches Phänomen, dass dort Brüste offenbar als etwas zutiefst Empörendes wahrgenommen werden. Und nicht umsonst wird die amerikanische Brust auch weltweit am häufigsten verstümmelt und damit meine ich aufgeblasen bis zur Unkenntlichkeit. Ich ärgere mich sehr darüber, weil nicht, dass jeder Brüste posten sollte bei Facebook jeden Tag, aber an einer Brust ist erstmal nichts Gefährliches.
Dass eine blutige Brust an sich noch keine Gefahr für die Zeiten ist, das wird bei uns in Westeuropa eine satte Mehrheit unterschrieben. In den USA ist es anders. Immer wieder sorgen blutige Brüste in der Öffentlichkeit für fette Schlagzeilen und Skandale. Erinnern euch zum Beispiel an die sogenannte Nipplegate-Affäre 2004. Der Justin Timberlake und Janet Jackson sind im Fernsehen auftreten und der Justin hat Janet einen Teil der Jacke weggerissen und damit eine hundertstel Sekunde lang ihre Busen mitsamt pierster Brustwarze freigelegt. Ausgerechnet ihr Sendung zum Super Bowl, wo sozusagen jede amerikanische Familie vor dem Fernsehen hockt. Eine Welle vor Empörung ist durch Amerika. Brustwarze schlägt ein wie eine Bombe. Paula Lambert schüttelt noch heute den Kopf über den Mentalitätsunterschied zwischen den USA und Europa.
Wir gehen viel entspannter damit um und ich finde es bis heute bestürzend, dass so etwas wie Nipplegate überhaupt möglich ist. Und es war ja auch offensichtlich geplant, sonst hätte Janet Jackson nicht da so eine hübsche Sonne drumherum geschnallt. Aber alleine, dass man weiß, dass man einen Skandal verursacht, wenn man seine Brust zeigt, finde ich doch sehr bestürzend. Und ich habe es nie verstanden und ich werde es wahrscheinlich auch nie verstehen.
So eine blutige Brust lässt uns relativ kalt. Der frühe Sommer aber erschüttert eine andere Brustnachricht aus der amerikanischen Promi-Welt.
Hollywood-Ikone Angelina Jolie. Aus Angst vor einer Krebserkrankung hat sich die Schauspielerin und sechsfache Mutter vorsorglich beide Brüste abnehmen lassen. Eine radikale Maßnahme zur Prävention.
Jolie hatte laut ihren Ärzten ein Risiko von 87% an Brustkrebs zu erkranken.
Ich bin sehr glücklich darüber, dass es zu einer Diskussion über das Thema Brustkrebs gekommen ist.
Das Sexsymbol verliert sozusagen seine Unschuld. Ausgerechnet die wunderschönen Superbrüste der Schauspielerin entpuppen sich als fieser Krankheitsherd. Todbringende, tickende Zeitbombe. Nochmal eine Seite von Brust. Die Schattenseite sozusagen. Die Nachricht hat viele Frauen, auch Jüngere, verunsichert, sagt Frauenärztin Christina Petrakis.
Das ist natürlich etwas, was wir gemerkt haben, sehr deutlich gemerkt haben, auch in der Sprechstunde. Es sind wirklich viele Frauen gekommen mit Fragen, mit Wunsch auch nach Abklärungen, mit Fragen nach ihren Risiken.
Was hat man denn diesen Frauen gesagt, die gekommen sind?
Also grundsätzlich hat man die Frauen mal aufklären vor allem und auch eben Fragen beantworten, Ängste, nee. Das, was bei der Frau Schulli ja der Fall war, war ja die Diskussion wegen der genetischen Vorbelastung. Das sind die Brustkrebsgen 1 und 2, die nur 5-10% von allen Brustkrebspatientinnen eigentlich haben. Und das muss man natürlich in den Kontext springen.
Die Hollywood-Ikone gehört genetisch zu einer ganz kleinen Minderheit. So einen Gentest macht man nur, wenn die Mutter oder die Schwester früher Brustkrebs hatten und auch dann noch, wenn es eine Frau wirklich wissen will. Das Krebsrisiko bei Brüsten ist aber sehr real. Jeden Tag erkranken in der Schweiz 14 Frauen neu an Brustkrebs. 1300 Frauen sterben pro Jahr daran. Wichtig ist, dass man Krankheit früh entdeckt. Dann steigt die Überlebensquote. Als eigentliche Urangst vor Frau bezeichnet Buchautorin Lambert Angst vor Brustkrebs. Sie persönlich leidet, der Gen sei Dank, nicht drunter.
Tatsächlich gibt es in meiner Familie keinen Krebs und ich bin sehr dankbar darüber. Aber natürlich taste ich die oft ab, ja, weil es Krebsquelle Nummer 1 ist bei Frauen. Und ich habe ein gutes Verhältnis zu ihnen und ich weiß nicht, ich habe eine sehr eigentümliche Einstellung dazu. Ich glaube, je mehr ich sie liebe, desto geringer ist die Gefahr. Darum liebe ich meine Brüste sehr, sehr, sehr.
Paula Lambert hat heute also ein sehr liebevolles, inniges Verhältnis zu ihren Brüsten. Angefangen hat es mit viel Scham und einem krummen Gang zu den Busen verstecken. Wir erinnern uns. Auch das Schlusswort von dem Input hat Paula, wo uns durch die Geschichte der Brüste begleitet hat. Heute, mit knapp 40, hat sie, sagen wir mal, eine abgeklärte Beziehung zu ihrem Busen. Nochmal ein Ausschnitt aus ihrem Vorwort im Buch.
Als ich erwachsen wurde, ich meine so richtig erwachsen mit einer eigenen Wohnung und Haftpflichtversicherung, waren meine Brüste plötzlich selbstverständlich. Die ganze große Aufregung hatte sich gelegt. Es hat ja keinen Sinn, jedes Mal in Wallungen zu geraten. Nicht mal als Mann nehme ich an. Ich mag meine Brüste und bin froh, dass ich sie habe, aber sie sind nicht mehr so elementar wichtig wie damals, als ich noch nicht wusste, wer ich war. Und mit ihnen zusammen zu der Person wuchs, die ich heute bin.
Input Podcast auf SRF 3.